Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Könige haben es nicht immer leicht, Thronanwärter aber schon gar nicht. Zu dieser Einsicht muss man wohl kommen, wenn man sich im ersten Buch Samuel die Geschichte von König Saul und seinem designierten Nachfolger David durchliest. Saul hatte sich bei wichtigen Entscheidungen geweigert, nach dem Willen Gottes zu handeln. Außerdem waren sein Geltungsdrang und seine Eifersucht eines Königs nicht würdig. Deshalb fasste Gott den Entschluss, Saul über kurz oder lang durch einen anderen Mann zu ersetzen. Dass Gott einen langen Atem hat und auch von manchen Menschen viel Geduld erwartet, kann man daran erkennen, dass er einen jungen Hirten, wahrscheinlich so um die 16 Jahre alt, zum künftigen König salben ließ, nämlich David. Als Harfenspieler bekam er zunächst überraschend schnell Zutritt zum Königshof. Dort gewann er das Vertrauen des Königs, wurde Befehlshaber der königlichen Truppen und heiratete die jüngere Tochter des Königs. Doch der Thron selbst rückte sozusagen immer mehr in weite Ferne. Denn König Saul sah in David einen Konkurrenten, den es auszulöschen galt. Über Jahre hinweg, manche meinen, es könnten etwa 10 Jahre gewesen sein, musste David sich verstecken, um von Saul und seinen Leuten nicht umgebracht zu werden. Das Leben auf der Flucht war mit großen Entbehrungen verbunden. Ja, wir müssen davon ausgehen, dass es für David oftmals schwierig war, einen sicheren Schlafplatz oder auch nur etwas zu essen zu finden. Im Mittelpunkt dieser Sendung, zu der ich Sie herzlich begrüße, stehen aus dem ersten Buch Samuel die Kapitel 27 und 28. Und dort werden wir David gleich zu Anfang in einer ziemlich niedergedrückten Stimmung erleben. Zweimal schon hat David eindrücklich unter Beweis gestellt, dass er den amtierenden König von Israel nicht mit Gewalt vom Thron stoßen wird. Denn zweimal wäre es für David ein leichtes gewesen, seinen Todfeind Saul umzubringen. Einmal in der Höhle von En-Gedi, als Saul nicht merkte, dass sich David und seine Leute im hinteren Teil der Höhle versteckt hielten. Und einmal, als es David gelang, sich des Nachts in einem Feldlager an den schlafenden König heranzuschleichen. Beide Male konfrontierte David den König anschließend mit der Tatsache, dass er ihn hätte töten können, wenn er es denn gewollt hätte. Und beide Male war König Saul so gerührt, dass er damit aufhören wollte, David nachzujagen. Aber schnell stellte sich heraus, alles nur leere Versprechungen. So ist es kaum verwunderlich, dass David irgendwann zu zweifeln anfängt, ob Gott ihn wirklich eines Tages zum König von Israel machen wird. Im ersten Vers von Kapitel 27 ist Folgendes zu lesen. David aber dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages Saul in die Hände fallen. Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich entrinne ins Philisterland. Dann wird Saul davon ablassen, mich fernerhin zu suchen im ganzen Gebiet Israels, und ich werde seinen Händen entrinnen. Die Philister, Sie erinnern sich, sind Israels Feinde. Oft genug hatte David als Befehlshaber der königlichen Truppen selbst gegen sie gekämpft. Und im Kampf gegen den Philister Goliath hatte David schon als Hirtenjunge den Sieg davongetragen. Jetzt spielt er also mit dem Gedanken, sich im Gebiet der Philister vor König Saul in Sicherheit zu bringen. Davids Seele ist einfach wundgerieben. Er hat es so satt, immer auf der Flucht zu sein. Er hat schlichtweg einen Durchhänger, wie man heute gern sagt. Das betrifft wahrscheinlich seine körperliche und seelische Verfassung, möglicherweise aber auch seinen Glauben. Wenn man die Bibel aufmerksam durchliest, kann man solche Durchhänger auch bei anderen Persönlichkeiten beobachten. Schon Abraham hat eine solche Zeit der Erschöpfung und des Zweifelns erlebt. Auch Isaak und Jakob und viele andere. Das zu wissen, hat mir in meinem eigenen Leben schon oft geholfen. Denn manchmal fühlte ich mich wie ein müder Wanderer in einem finsteren und bedrohlich wirkenden Tal. Voller Angst tastete ich mich Schritt für Schritt vorwärts, ohne zu wissen, was nach der nächsten Wegbiegung auf mich wartet. Aber dann sagte ich zu mir, diesen Weg sind andere vor mir auch schon gegangen. Und nach einiger Zeit kann ich dann manchmal zaghaft die Worte Davids aus Psalm 23 nachbeten. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du, Gott, bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Zurück zu unserem Bibeltext. Im 1. Samuelbuch, Kapitel 27, wird berichtet, dass David seinen Plan, zu den Philistern zu gehen, wirklich umsetzt. Ich lese die Verse 2-6. Und David machte sich auf und zog hin mit den 600 Mann, die bei ihm waren, zu Achisch, dem Sohn Maochs, dem König von Gat. Und David blieb bei Achisch in Gat mit seinen Männern, ein jeder mit seinem Hause. David auch mit seinen beiden Frauen, Ahinoam, der Jesreeliterin, und Abigail, Nabals Frau, der Karmeliterin. Und als Saul angesagt wurde, dass David nach Gat geflohen sei, suchte er ihn nicht mehr. Und David sprach zu Achisch: »Hab ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so mag man mir einen Wohnort geben in einer der Städte auf dem Lande, dass ich darin wohne. Warum soll dein Knecht in der Königsstadt bei dir wohnen?« Da gab ihm Achisch an diesem Tage Ziklag. Daher gehört Ziklag den Königen von Juda bis auf diesen Tag. Dass David es satt hat, ständig auf der Flucht zu sein, ist verständlich. Ebenso, dass er Gottes Plan für sein Leben eine Zeit lang aus dem Blick verliert. Allerdings hat sich in David anscheinend so viel Wut und Aggression angestaut, dass er regelrecht gewalttätig wird. Die restlichen Verse von Kapitel 27 beschreiben einen Mann, von dem man sich absolut nicht vorstellen kann, dass er angeblich ein Mann nach Gottes Herzen sein soll. Ich lese weiter ab Vers 7. Die Zeit aber, die David im Philisterlande wohnte, war 1 Jahr und 4 Monate. David zog hinauf mit seinen Männern und fiel ins Land der Geschuriter und Girsiter und Amalekiter ein. Denn diese waren von alters her die Bewohner des Landes bis nach Schur und Ägyptenland. Und so oft David in das Land einfiel, ließ er weder Mann noch Frau leben und nahm mit Schafe, Rinder, Esel, Kamele und Kleider und kehrte wieder zurück. Kam er dann zu Achisch, und Achisch sprach: »Wo seid ihr heute eingefallen?« So sprach David: »In das Südland Judas oder in das Südland der Jerachemeliter oder in das Südland der Keniter.« David aber ließ weder Mann noch Frau lebend nach Gat kommen, denn er dachte, sie könnten uns verraten. So tat David, und das war seine Art, solange er im Philisterland wohnte. Und Achisch glaubte David, denn er dachte, er hat sich in Verruf gebracht bei seinem Volk Israel. Darum wird er für immer mein Knecht sein. Was für eine zynische, aber durchaus zutreffende Frage, die David vom Philisterkönig Achisch zu hören bekommt. Wo seid ihr heute eingefallen? Ebenso gut hätte Achisch fragen können: Wo habt ihr heute Männer und Frauen getötet und ihren Besitz an euch gebracht? Möglicherweise tragen Davids Taten bzw. Untaten in dieser Zeit mit dazu bei, dass sich Gott von ihm später keinen Tempel bauen lassen will. Im 1. Buch der Chronik, Kapitel 22, gesteht David seinem Sohn Salomo: »Mein Sohn, ich hatte im Sinn, dem Namen des Herrn meines Gottes ein Haus zu bauen. Aber das Wort des Herrn kam zu mir: Du hast viel Blut vergossen und große Kriege geführt. Darum sollst du meinem Namen nicht ein Haus bauen, weil du vor mir so viel Blut auf die Erde vergossen hast.« Zurück zu Davids Aufenthalt bei den Philistern. Wie eben schon gehört, gewinnt er mehr und mehr das Vertrauen von König Achisch, denn der ist fest davon überzeugt, dass sich David bei den Israeliten niemals mehr blicken lassen darf. Am Anfang von Kapitel 28 wird nun berichtet, dass Achisch ihn zu seinem Leibwächter einsetzt und von ihm und seinen Männern sogar erwartet, dass sie gegen die Israeliten, also gegen ihre eigenen Landsleute, in den Krieg ziehen. Dazu die Verse 1 und 2. Und es begab sich zu der Zeit, dass die Philister ihr Heer sammelten, um in den Kampf zu ziehen gegen Israel. Und Achisch sprach zu David: Du sollst wissen, dass du und deine Männer mit mir ausziehen sollen im Heer. David sprach zu Achisch: Wohlan, du sollst erfahren, was dein Knecht tun wird. Achisch sprach zu David: so will ich dich zu meinem Leibwächter setzen für die ganze Zeit. So viel sei schon verraten, David täuscht die Bereitschaft, gemeinsam mit den Philistern gegen die Israeliten zu kämpfen, nur vor. Zunächst aber wird unser Blick auf den König von Israel, auf Davids Todfeind Saul, gelenkt. Er sucht eine Totenbeschwörerin auf, um sich Rat zu holen, wie er gegen die Philister vorgehen soll. Und ich möchte Sie vorweg schon mal warnen. Manches, was im folgenden Bibelabschnitt geschildert wird, erscheint äußerst befremdlich. Ja, auf einige Fragen, die sich aus diesem Vorfall ergeben, gibt es im Grunde keine zufriedenstellenden Antworten. Vers 3 erinnert uns zunächst an den Propheten Samuel, der für König Saul so etwas wie ein Sprecher und Ratgeber gewesen war. Mit seinem Tod wurde gewissermaßen die letzte Verbindung zwischen Gott und dem König gekappt, wobei diese Verbindung schon vorher von beiden Seiten kaum noch genutzt wurde. Sauls Verhalten hatte dazu geführt, dass sich Gott immer mehr in Schweigen hüllte. Ab Vers 3 wird berichtet: Samuel aber war gestorben, und ganz Israel hatte ihm die Totenklage gehalten und ihn begraben in seiner Stadt Rama. Und Saul hatte die Geisterbeschwörer und Zeichendeuter aus dem Lande vertrieben. Als nun die Philister sich versammelten und herankamen und sich lagerten bei Schunem, versammelte Saul auch ganz Israel, und sie lagerten sich auf dem Gebirge Gilboa. Als aber Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich, und sein Herz verzagte sehr. Und er befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume, noch durch das Los mit dem Namen Licht, noch durch Propheten. Da sprach Saul zu seinen Getreuen: Sucht mir eine Frau, die Tote beschwören kann, dass ich zu ihr gehe und sie befrage. Seine Männer sprachen zu ihm: Siehe, in Endor ist eine Frau, die kann Tote beschwören. In seiner Verzweiflung will Saul also gewissermaßen eine Antwort Gottes erzwingen und greift dabei zu einem Mittel, das er selbst vorher verboten hatte. Er hatte, Vers 3, die Geisterbeschwörer und Zeichendeuter aus dem Lande vertrieben. Die Meinungen darüber, was nun diese Totenbeschwörerin in Endor tatsächlich konnte und was sie nicht konnte, gehen weit auseinander. Ich persönlich vermute, dass sie einerseits spiritistische Methoden angewendet hat, aber andererseits auch mit gewissen Tricks gearbeitet hat. Wer weiß, ob sie die Stimmen der Toten nicht dadurch hörbar machte, indem sie sich die Technik von Bauchrednern zu eigen gemacht hat. Sprich, vielleicht hat sie nur so getan, als ob sie Kontakt zu Toten aufnehmen könnte. Diese Möglichkeit sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn wir in der Bibel lesen, was König Saul bei dieser Dame erlebt. Ich lese weiter ab Vers 8. Und Saul machte sich unkenntlich und zog andere Kleider an und ging hin und zwei Männer mit ihm, und sie kamen bei Nacht zu der Frau. Und Saul sprach: Wahrsage mir, weil du Geister beschwören kannst, und hole mir herauf, wen ich dir nenne. Die Frau sprach zu ihm: Siehe, du weißt doch selbst, was Saul getan hat, wie er die Geisterbeschwörer und Zeichendeuter ausgerottet hat im Lande. Warum willst du mir denn eine Falle stellen, dass ich getötet werde? Saul aber schwor ihr bei dem Herrn und sprach: So wahr der Herr lebt, es soll dich in dieser Sache keine Schuld treffen. Da sprach die Frau: Wen soll ich dir denn heraufholen? Er sprach: Hol mir Samuel herauf. Als nun die Frau merkte, dass es um Samuel ging, schrie sie laut und sprach zu Saul: Warum hast du mich betrogen? Du bist Saul. Und der König sprach zu ihr: Fürchte dich nicht. Was siehst du? Die Frau sprach zu Saul: Ich sehe einen Geist heraufsteigen aus der Erde. Er sprach: Wie ist er gestaltet? Sie sprach: Es kommt ein alter Mann herauf und ist bekleidet mit einem Priesterrock. Da erkannte Saul, dass es Samuel war, und neigte sich mit seinem Antlitz zur Erde und fiel nieder. Soweit die Verse 8 bis 14. An dieser Stelle möchte ich noch einmal einen kurzen Zwischenstopp einlegen. Wie vorhin schon gesagt, halte ich es für möglich, dass diese Totenbeschwörerin einerseits echte spiritistische Methoden anwendet, andererseits aber auch mit gewissen Tricks arbeitet. Wie sie bei ihrer Begegnung mit König Saul konkret vorgeht, wissen wir nicht. Keinen Zweifel bestehen allerdings darüber, was Gott von solchen und ähnlichen Praktiken hält. Dazu möchte ich Ihnen gern einen Abschnitt aus dem 5. Buch Mose Kapitel 18 vorlesen. Bevor das Volk Israel das Land Kanaan in Besitz nahm, wurde ihm eingeschärft: Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr dein Gott geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun, dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Greuel. Und um solcher Greuel willen, die die Völker tun, vertreibt der Herr dein Gott die Völker vor dir. Du aber sollst untadelig sein vor dem Herrn deinem Gott. Denn diese Völker, deren Land du einnehmen wirst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager. Dir aber hat der Herr dein Gott so etwas verwehrt. Soweit ein längeres Zitat aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 18. Dir hat der Herr dein Gott so etwas verwehrt. Dieser Satz, davon bin ich fest überzeugt, hat auch heute noch Gültigkeit. Und bei aller Neugier, warum die Totenbeschwörerin angeblich mit Samuel, dem verstorbenen Propheten Gottes, Kontakt aufnehmen kann, gilt es festzuhalten: Sowohl die Totenbeschwörerin wie auch ihr Auftraggeber, nämlich König Saul, handeln gegen das strikte Verbot Gottes, sich auf solche Dinge einzulassen. Weil Menschen Schaden an ihrer Seele nehmen, wenn sie in Verbindung mit dem Jenseits kommen wollen. Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, ist der Einzige, an den wir gewiesen sind. Zurück zu unserem Bibeltext im 1. Buch Samuel, Kapitel 28. Interessant finde ich die Tatsache, dass nur die Totenbeschwörerin selbst den verstorbenen Propheten Samuel zu Gesicht bekommt. Angeblich. Hören dagegen kann ihn auch Saul. Doch wen hört er wirklich? Ich erinnere an die Kunst der Bauchredner, die Worte aus ihrem Mund hervorbringen können, ohne ihn dabei zu bewegen. Ab Vers 15 wird berichtet: Samuel aber sprach zu Saul: Warum hast du meine Ruhe gestört, dass du mich heraufsteigen lässt? Saul sprach: Ich bin in großer Bedrängnis, die Philister kämpfen gegen mich, und Gott ist von mir gewichen und antwortet mir nicht, weder durch Propheten noch durch Träume. Darum habe ich dich rufen lassen, dass du mir kundtust, was ich tun soll. Samuel sprach: Warum willst du mich befragen, da doch der Herr von dir gewichen und dein Feind geworden ist? Der Herr hat dir getan, wie er durch mich geredet hat, und hat das Königtum aus deiner Hand gerissen und David deinem Nächsten gegeben. Weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht und seinen grimmigen Zorn nicht an Amalek vollstreckt hast, darum hat der Herr dir das jetzt getan. Sie erinnern sich, dem Propheten Samuel gegenüber hatte Saul behauptet, von den feindlichen Amalekitern keine Beute genommen zu haben, bis ihn das Geblöke von Schafen und Rindern der Lüge überführte. Außerdem hatte Saul den König der Amalekiter verschont, entgegen dem Willen Gottes. Lassen Sie uns an dieser Stelle kurz zurückblicken auf das, was sich bisher während des Besuchs von Saul bei der Totenbeschwörerin getan hat. Weil Saul gerne mit dem Propheten Samuel sprechen wollte, behauptete sie, Samuel zu sehen. »Wie ist er gestaltet?« fragte Saul. »Es kommt ein alter Mann herauf und ist bekleidet mit einem Priesterrock«, antwortete sie. Eine überraschende Antwort? Nein, denn unzählige Menschen dürften gewusst haben, dass Samuel schon als kleiner Junge dem Priester Eli geholfen hatte und später selbst als Priester tätig war. Auch wussten die meisten, dass er als alter Mann gestorben war. Ja, am Anfang von Kapitel 25 wurde berichtet, dass sich ganz Israel versammelte und ihm die Totenklage hielt. Die überraschenden Kenntnisse der Totenbeschwörerin sind beim näheren Hinsehen also nichts weiter als Allerweltskenntnisse. Und auch sonst weiß die Stimme, die angeblich aus dem Jenseits kommt, erst einmal nichts Neues zu berichten. Dass David in absehbarer Zeit der neue König von Israel werden soll, das hat Saul ihm sogar selbst schon gesagt. Rätselhaft wird es allerdings ab Vers 19, denn nun hört Saul, wie sich die angebliche Stimme Samuels über die Zukunft äußert. Samuel spricht zu ihm, Vers 19, »Dazu wird der Herr mit dir auch Israel in die Hände der Philister geben. Morgen wirst du mit deinen Söhnen bei mir, also bei den Toten, sein. Auch wird der Herr das Heer Israels in die Hände der Philister geben.« Diese Ankündigung ist nun nicht mehr so einfach zu erklären. Theoretisch besteht zwar die Möglichkeit, dass die Totenbeschwörerin angesichts der drohenden Gefahr durch die Philister darauf tippt, dass die Israeliten ihnen unterlegen sein werden. Ihre Voraussage, dass Saul und seine Söhne dabei den Tod finden, wäre aber schon ganz schön gewagt. Demnach bleibt nur die Möglichkeit, dass die Totenbeschwörerin entweder dunkle Mächte bemüht, die in diesem Fall tatsächlich eine treffende Voraussage zu Wege bringen, oder dass Gott die ungewöhnliche Situation nutzt, um König Saul sein nahendes Ende anzukündigen. Wie es auch sei, und vielleicht gibt es ja noch weitere Erklärungsversuche, sowohl die Totenbeschwörerin wie auch König Saul handeln gegen das strikte Verbot Gottes, durch Totenbeschwörung oder Wahrsagerei einen Blick in die Zukunft zu werfen. Gott verbietet solche Praktiken nicht etwa deshalb, weil er ein Spielverderber wäre, sondern weil Menschen dabei Schaden an ihrer Seele nehmen. Wie König Saul auf die Ankündigung seines Todes reagiert, dazu nun die Verse 20 bis 25. Da stürzte Saul zur Erde, solang er war, und geriet in große Furcht über die Worte Samuels. Auch war keine Kraft mehr in ihm, denn er hatte nichts gegessen den ganzen Tag und die ganze Nacht. Und die Frau trat zu Saul und sah, dass er sehr erschrocken war, und sprach zu ihm, »Siehe, deine Magd hat deiner Stimme gehorcht, und ich habe mein Leben aufs Spiel gesetzt, als ich die Worte hörte, die du zu mir gesagt hast. So gehorche du nun auch der Stimme deiner Magd. Ich will dir einen Bissen Brot vorsetzen, dass du isst und zu Kräften kommst und deine Straße gehen kannst.« Er aber weigerte sich und sprach, »Ich will nicht essen.« Da nötigten ihn seine Männer und die Frau, bis er auf sie hörte. Und er stand auf von der Erde und setzte sich aufs Bett. Die Frau aber hatte im Haus ein gemästetes Kalb, das schlachtete sie eilends und nahm Mehl und knetete es und backte ungesäuertes Brot und setzte es Saul und seinen Männern vor. Und als sie gegessen hatten, standen sie auf und gingen fort noch in der Nacht. König Saul, dieser geltungssüchtige Mann, der jahrelang nur den Wunsch hatte, seinen Nachfolger David zur Strecke zu bringen, er begegnet uns hier als ein bedauernswertes Häufchen Elend. Er ist am Ende seiner Kräfte und fürchtet sich vor dem Tod. Wie ein hilfloses Kind fügt er sich dem Drängen der Totenbeschwörerin und seiner Leute und lässt sich ein schnell zubereitetes Mahl servieren. Noch einmal wird ihm, dem ersten König Israels, dem Gesalbten Gottes, Ehre zuteil. Ähnlich spontan wie zu Beginn seiner Karriere, als er eigentlich dabei war, die weggelaufenen Eselinnen seines Vaters zu suchen und dann jedoch vom Propheten Samuel zu einem Festmahl eingeladen wurde. Doch die Mahlzeit, die er nun im Hause der Totenbeschwörerin einnimmt, läutet gewissermaßen das Ende seiner Königsherrschaft ein. In dieser Sendung war schon die Rede davon. David, der zukünftige König von Israel, hat sich in einer Phase der Müdigkeit und Enttäuschung zu den Philistern begeben. Dort hofft er, vor den Anfeindungen Sauls sicher zu sein. Doch dann hat der Philisterkönig Achisch ihn und seine Leute gebeten, gegen die Israeliten in den Kampf zu ziehen. Ob sich David darauf tatsächlich einlässt, das erfahren Sie in der nächsten Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören.